Das passierte, als ich in der Highschool war, ungefähr im ersten Jahr. Vielleicht war ich 14 oder 15 Jahre alt. Ein neuer Junge tauchte mitten im Schuljahr auf. Am Anfang des Schuljahres war schon eine Gruppe neuer Gesichter angekommen. Und bis zum Winter hatte ich mir schon ein ziemlich gutes Bild davon gemacht, wer war. Aber plötzlich, im zweiten Semester, erschien dieser andere neue Junge. Was seltsam war, weil die meisten Neuzugänge normalerweise früher kamen. Jedenfalls hatte ich diesen Jungen in meiner Spanischklasse im zweiten Block. Ich wusste nichts über ihn, außer dass er offensichtlich im ersten Semester nicht da gewesen war. Eines Tages nach dem Unterricht, während wir alle darauf warteten, dass die Glocke läutete, kam er auf mich zu und sagte ganz ruhig: "Hallo, ich bin Jordan." Wir sprachen vielleicht eine Minute lang. Es stellte sich heraus, dass er aus einer Stadt etwa 40 Minuten entfernt hergezogen war und sich gerade neu eingeschrieben hatte. Er sagte, seine Familie sei wegen des Jobs seines Vaters umgezogen oder so ähnlich. Er fragte nach meinem Namen und das war's. Ein paar Tage später, in derselben Situation, wir warteten wieder auf die Glocke, redeten wir erneut, aber nur über oberflächliche Dinge. Ich bemerkte, dass er sich immer Mühe gab, jedes Mal "Hallo" zu sagen, wenn wir uns auf dem Flur begegneten. Ich tat dasselbe. Er wirkte entspannt, ein bisschen ruhig. Nach und nach wurden wir lockerer beim Reden in den freien Momenten im Unterricht, besonders wenn der Lehrer zu spät kam oder so etwas. Er erwähnte, dass er in einem Viertel wohnte, das nicht weit von der Schule entfernt war, was ich merkwürdig fand, weil ich ihn dort nie gesehen hatte. Zu dem Zeitpunkt waren wir im Grunde Freunde in der Schule. Wir trafen uns nie außerhalb des Unterrichts, schrieben uns keine Nachrichten oder so. Nur diese beiläufigen und regelmäßigen Gespräche in der Schule. Dann passierte etwas, das mir große Angst machte. Es war ein ganz normaler Mittwochabend, wahrscheinlich Mitte März. Ich erinnere mich daran, weil ich am nächsten Tag eine super langweilige Geometrieprüfung hatte und eigentlich um 22 Uhr hätte schlafen sollen. Aber es war schon nach 23 Uhr und ich lag im Bett, hatte Kopfhörer auf und scrollte auf TikTok oder irgendeinem Unsinn herum. Alle im Haus schliefen. Plötzlich hörte ich ein Geräusch draußen. Zuerst dachte ich, es sei nur der Wind oder vielleicht eine Katze der Nachbarn, die etwas umgeworfen hatte. Solche Geräusche waren nicht ungewöhnlich, aber das Geräusch ging weiter und klang nicht wie ein Tier oder der Wind, der gegen Mülltonnen schlug. Es waren Schritte, langsam, als würde jemand gehen. Ich stand auf, zog den Vorhang ein Stück zur Seite und schaute aus dem Fenster. Da war definitiv jemand, der durch unseren Hinterhof ging. Zuerst dachte ich, ich bilde mir das ein oder sei zu müde. Aber als ich die Augen zusammenkniff und mich etwas näher heranlehnte, erkannte ich, dass es Jordan war. Der gleiche schwarze Hoodie, den er immer trug. Der gleiche schlurfende Gang. Er schaute mich nicht an. Er lief einfach ganz normal am Haus entlang, als wäre es nichts Besonderes. Ich sah ihn nur ein paar Sekunden, bevor er an der Seite verschwand, als würde er in den Hinterhof gehen. Ich stand da wie versteinert. Ich hatte ihm nie meine Adresse gegeben. Warum hätte ich das tun sollen? Wir waren nicht so eng. Wir folgten uns auf keiner sozialen Plattform. Ich hatte seine Nummer nicht. Wir hatten nie außerhalb der Schule gesprochen. Ich wusste, dass er nicht in unserer Gegend wohnte, also was zur Hölle machte er hier? Ich starrte weiter aus dem Fenster, aber er tauchte nicht wieder auf. Ich bekam ein komisches Gefühl, so ein Knoten im Magen. Ich verließ mein Zimmer und schlich den Flur entlang bis zum hinteren Teil des Hauses. Das Wohnzimmer hat ein großes Fenster mit Blick auf den Garten, also dachte ich, wenn er noch da draußen war, dann würde ich ihn von dort sehen. Es war dunkel. Kein Licht war im Haus an, außer dem schwachen Leuchten der Mikrowellenuhr. Alle schliefen. Ich schlich mich heran und zog den Vorhang ein Stück zur Seite, um hinauszusehen. Zuerst sah ich nichts. Ich wartete. Wahrscheinlich stand ich da wie ein Idiot 3 Minuten lang einfach nur in die Dunkelheit starrend. Dann sah ich ihn wieder. Jordan stand ganz nah an der hinteren Grundstücksgrenze, ging langsam, als würde er etwas suchen. Seine Bewegungen ergaben keinen Sinn. Er schlich nicht, er rannte nicht, er streifte nur herum. Ich beobachtete ihn schweigend, versuchte nicht laut zu atmen. Nach ein paar Sekunden ging er hinter einer großen Eiche vorbei, die wir dort haben, und verschwand kurz. Aber kurz darauf tauchte er wieder auf und jetzt ging er direkt auf das Haus zu. Er bewegte sich langsam, gleichmäßig, als käme er gezielt auf das Fenster zu, an dem ich stand. Ich duckte mich ein wenig, aber nicht bevor er den Kopf hob und, ich schwöre, mir direkt in die Augen sah. Er blieb stehen, vielleicht 9 Meter vom Fenster entfernt, ohne sich zu bewegen. Ich glaube nicht einmal, dass er mich so gut sehen konnte, weil das Haus dunkel war, aber irgendetwas sagte mir, dass er wusste, dass ich ihn beobachtete. Es fühlte sich an wie ein angespanntes Duell, das 5 oder 6 Sekunden dauerte. Dann rannte er los. Er sagte nichts, machte kein Geräusch, drehte sich einfach um und sprintete an der Seite des Hauses entlang nach vorne. Ich lief zum Küchenfenster, um ihn noch einmal zu sehen, aber er war bereits verschwunden. Am nächsten Tag erschien er nicht zum Spanischunterricht. Tatsächlich tauchte er gar nicht in der Schule auf. Zuerst dachte ich, er sei krank oder habe geschwänzt, aber danach nichts. Er kam nie wieder. In den folgenden Wochen fragte ich ein paar Leute, ob sie ihn gesehen hatten oder wussten, was passiert war. Die meisten konnten sich nicht einmal erinnern, von wem ich sprach. Ach, der neue Typ? Ist er nicht wieder weggezogen oder so? Solche Sachen. Anscheinend war er nur etwa 6 Wochen lang da. Bis heute habe ich keine Ahnung, was er in jener Nacht bei mir zu Hause gemacht hat oder warum er kurz danach die Schule verließ. Ich lebe in einer ziemlich belebten Stadt und wohne hier seit mehreren Jahren. Ende 2015 hatte ich für eine Weile die Routine, jeden Morgen vor der Arbeit joggen zu gehen. Es war nicht direkt vor der Arbeit, sondern ich lief so gegen 5.45 Uhr los und war normalerweise kurz nach 6.45 Uhr wieder zurück in meiner Wohnung. In der Nähe meines alten Wohnorts in Eastwood Heights gibt es einen riesigen Park und das war mein Lieblingsort zum Laufen. Weite Wiesen, verschlungene Wege, Sportplätze, das volle Programm. Tagsüber ist dort immer viel los. Hundebesitzer, ältere Paare beim Spaziergang, Jugendliche mit Fußbällen. Aber so früh am Morgen war es praktisch leer. Nur ein paar Verrückte wie ich. Die meisten Tage drehte ich meine Runden im Park, aber ich fügte oft ein paar Blocks nach Süden hinzu oder bog nach Osten in eine ruhigere Straße ab, einfach zur Abwechslung. Nichts Besonderes. An einem Tag, als ich meinen Lauf beendete, setzte ich mich auf eine alte Holzbank, um auf eine SMS von einem Kollegen zu antworten. Es ging um eine kaputte Kaffeemaschine, also etwas richtig Dringendes natürlich. Während ich dort saß und versuchte, wieder zu Atem zu kommen, kam eine Frau langsam joggend näher, im Cooldown-Tempo, und blieb in meiner Nähe stehen. Sie lächelte und sagte, »Hey, ich sehe dich hier oft laufen. Kommst du jeden Morgen?« Ich antwortete, »Ja, mehr oder weniger.« Wir fingen an, ein wenig zu plaudern. Sie stellte sich als Lena vor. Sie sagte, dass sie auch morgens im Park joggte, aber meist eine andere Route nahm. Vielleicht hatte ich sie deshalb vorher nie bemerkt. Um ehrlich zu sein, ich hätte sie wahrscheinlich nicht wiedererkannt, selbst wenn wir uns 10-mal begegnet wären. Wenn ich laufe, bin ich sehr fokussiert, höre Musik und versuche einfach nur, nicht vor Sonnenaufgang zu sterben. Aber Lena wirkte nett, freundlich, definitiv in besserer Form als ich, was mich ein bisschen demütig machte. Nach ein paar Minuten schlug sie vor, dass wir mal zusammen joggen könnten. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich dachte, warum nicht? Wir tauschten Nummern aus, machten vage Pläne, uns in der nächsten Woche zu treffen. Und ja, das taten wir auch. Wir trafen uns an einem Morgen, liefen die übliche Strecke, alles ganz locker. Sie hatte ein besseres Tempo als ich, aber sie prahlte nicht damit. Es lief gut, nichts Ungewöhnliches. Ein paar Tage später schrieb mir Lena wieder. Diesmal fragte sie, ob ich sehr früh mit ihr laufen gehen wollte, so gegen 4.30 Uhr, also wirklich früh. Ich musste fast lachen, als ich das las. Ich bin ein Frühaufsteher, aber selbst ich stehe nicht vor 4 Uhr auf. Es sei denn, ich muss zum Flughafen oder es gibt einen Notfall. Sie sagte, sie starte gerne an einem Punkt ganz im Nordwesten des Parks und hätte eine neue Route entdeckt, die sie liebte. Ich dachte, das könnte mal eine nette Abwechslung sein und ich wollte auch nicht langweilig wirken, also sagte ich zu. Ich stellte meinen Wecker auf 4 Uhr, kroch im Dunkeln aus dem Bett und ging raus, während die Stadt noch komplett schlief. Als ich im Park ankam, war er völlig menschenleer. Gut, was hatte ich auch erwartet um 4.20 Uhr morgens? Alles war in dieses unheimliche Blau vor Sonnenaufgang getaucht und jedes Geräusch hallte endlos wider. Ich folgte der Route, die Lena mir geschickt hatte, zu einem Wegsystem, das tiefer im Park begann, im bewaldeten Bereich, hinter dichten Bäumen und abseits der Hauptwege. Ich dachte, das sei eine dieser versteckten malerischen Strecken. Es war ehrlich gesagt ganz friedlich. Ich kam etwa 5 Minuten zu früh an und dachte, dass sie vielleicht schon Dehnübungen machte oder ein paar Runden lief. Aber nein, niemand war da. Ich stand herum, ging ein bisschen auf und ab, checkte mein Handy, beantwortete vielleicht ein paar Mails, um die Zeit zu vertreiben, aber ich schaute immer wieder, ob ich sie irgendwo herantrotten sah oder sie mich begrüßte. Nichts. Dann hörte ich Schritte. Zuerst dachte ich, es sei Lena. Ich lächelte sogar ein wenig, bereit, einen Witz darüber zu machen, dass sie mir einen Kaffee schuldete, weil sie mich so früh aus dem Bett geholt hatte. Aber als ich mich umdrehte, war es nicht sie. Ein riesiger Kerl. Locker über 1,80 Meter, kräftig gebaut und komplett schwarz gekleidet. Kapuzenpulli, Handschuhe, Hose, alles. Er trug sogar eine Art dünne Maske, die alles außer seinen Augen bedeckte. Es war keine Sturmhaube, aber definitiv mit der Ausstrahlung: Ich bin kein freundlicher Morgenläufer. Er ging direkt auf mich zu, ohne zu zögern. Mir wurde ganz flau im Magen. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Kein Handy, keine Wasserflasche, keine Kopfhörer. Ich drehte mich ganz beiläufig um, als wollte ich einfach den Weg zurückgehen, aus dem ich gekommen war, und versuchte, ruhig zu bleiben. Aber ich hörte, wie er schneller wurde. Das Knirschen seiner Schritte wurde schneller und schwerer. Ich wartete nicht darauf, zu erfahren, was er wollte. Ich fing an zu rennen. Und tatsächlich, er rannte mir hinterher. Ich konnte hören, wie schnell er war. Der Typ meinte es ernst. Ich rannte den Pfad entlang zurück Richtung Hauptweg und versuchte, um Hilfe zu rufen, obwohl ich wusste, dass niemand da war. Verzweifelt griff ich nach dem Pfefferspray, das ich immer in der Tasche meines Hoodies trage. Ich habe es für den Fall seltsamer Gassen oder wenn ich nachts unterwegs bin. Aber das war das erste Mal, dass ich es wirklich während des Laufens brauchte. Es herauszuholen bremste mich gerade genug, dass er mich fast erwischte. Ich spürte, wie seine Hand meinen Arm streifte und drehte mich um, um ihn direkt ins Gesicht zu sprühen. Volltreffer. Er taumelte rückwärts, hustete, schrie, rieb sich die Augen. Ich spürte es auch im Hals, als hätte ich Feuer geschluckt, aber es brachte ihn zum Stillstand. Er versuchte noch einmal halbblind auf mich loszugehen, aber verfehlte. Ich wartete nicht, ob er sich erholte. Ich rannte aus dem Wald quer über die Wiese und hörte nicht auf, bis ich mitten auf der Belmont Avenue war. Als ich schließlich in mein Gebäude kam und die Tür zuschlug, stand ich immer noch unter Schock. Mein Herz raste. Ich saß ein paar Minuten einfach nur da und dachte, das muss ein verrückter Typ gewesen sein. Ein missglückter Raubüberfall oder irgendein Wahnsinniger, der im Park lauerte. Dann fiel mir Lena wieder ein. Ich holte mein Handy raus, um ihr zu schreiben und sie zu warnen, was gerade passiert war. Aber als ich unseren Chat öffnete, ging es nicht. Ich war blockiert. Keine Nachrichten, kein letzter Online-Status. Einfach weg. Da wurde mir klar, das war kein Zufall. Sie hatte mich dorthin gelockt. Es war eine Falle. Ich weiß nicht, wer der Typ war oder was sie geplant hatten, aber ich weiß, dass es kein Zufall war. Danach, ja, ich hörte auf, in diesem Park zu laufen. Ehrlich gesagt, hörte ich für eine ganze Weile ganz mit dem Joggen im Freien auf. Ich fühlte mich einfach nicht mehr sicher. Als ich 10 Jahre alt war, in der Grundschule, lernte ich einen Jungen namens Tommy kennen. Tommy war neu an meiner Schule und kurz nachdem das Schuljahr begonnen hatte, wurden wir schnell Freunde. Wir hatten viel gemeinsam, wie unsere Liebe zu Sport und Videospielen. Ich stellte auch fest, dass er ungefähr 1 Meile von meinem Haus entfernt wohnte, was großartig war. Nach ein paar Wochen waren wir fast beste Freunde. Bald fingen wir an, nach der Schule Zeit miteinander zu verbringen. Meistens kam er zu mir oder ich zu ihm. Wenn wir zusammen waren, spielten wir draußen Sport oder drinnen Videospiele. Es war nicht lange her, dass wir Freunde geworden waren, aber ich merkte schnell, dass Tommy nicht perfekt war. Er schien ein wenig jähzornig zu sein und hatte eine etwas launische Persönlichkeit. An manchen Tagen sprach er kaum und wenn ich versuchte, mit ihm über Sport oder Ähnliches zu reden, sagte er nicht viel. An anderen Tagen, wenn wir Videospiele oder Sport spielten und ich gewann, wurde er richtig wütend und sprach eine Weile nicht mit mir. Das war unter Jungs nicht ungewöhnlich. Die meisten meiner Freunde waren wettbewerbsorientiert und wurden manchmal wütend. Aber bei Tommy wirkte es manchmal etwas respektlos. Mit der Zeit begann ich zu vermuten, dass Tommy mir Dinge stahl. Das ist lange her und ich erinnere mich, dass wir beide eine PlayStation 2 und eine PSP hatten. Für die, die es nicht wissen, PSPs waren tragbare PlayStation-Geräte, auf denen man ebenfalls Spiele spielen konnte. Nun ja, einige meiner Spiele begannen zu verschwinden. Zuerst dachte ich, das läge daran, dass ich unordentlich war. Ich verlor ständig Sachen und mein Zimmer war sehr unaufgeräumt. Aber einmal, als ich ein Spiel auf meiner PSP spielte, das ich die Woche über ziemlich oft benutzt hatte, ich ließ es immer am gleichen Ort auf meiner Kommode liegen, verschwand es nach einem Besuch von Tommy bei mir. Am nächsten Tag konnte ich das Spiel nicht mehr finden. Das war das erste Mal, dass ich dachte, vielleicht nimmt er meine Sachen. Wir gingen oft gegenseitig zueinander nach Hause, also wusste er genau, welche Spiele ich hatte, und ich wusste, welche er hatte. Insgesamt glaube ich, dass ich innerhalb eines Monats etwa 5 verschiedene Spiele verlor. Aber es waren nicht nur Spiele, ich verlor auch einen Football und ein paar Baseballkarten. Ich dachte nicht, dass alles, was verschwand, von Tommy gestohlen wurde. Ich ging davon aus, dass ich selbst manche Dinge verloren hatte. Aber ich hatte den starken Verdacht, dass er einige Sachen mitgenommen hatte. Eines Abends ging ich zu Tommy, um dort zu übernachten. Meine Mutter brachte mich an einem Freitagabend zu ihm. Wir spielten Videospiele in Tommys Zimmer bis spät in die Nacht. Es war wahrscheinlich um Mitternacht und Tommys Eltern waren schon ins Bett gegangen, aber wir spielten weiter. Dann sah ich ein PSP-Spiel im Regal von Tommy, hinter einem Buch. Als ich es sah, erkannte ich, dass es eines der Spiele war, das ich verloren hatte, und ich wusste, dass Tommy es nicht hatte. Als ich das sah, sprach ich ihn direkt darauf an. Ich zeigte auf das Spiel und sagte, »Das ist mein Spiel, oder?« Tommy wurde sofort defensiv und sagte, es sei nicht meins. Seine Eltern hätten es ihm kürzlich gekauft. Wenn einer von uns ein neues Spiel bekam, erzählte er es dem anderen immer voller Freude, und er hatte nichts gesagt. Ich sagte Tommy, dass viele meiner Sachen verschwunden seien, und ich dachte, dass er derjenige war, der sie genommen hatte. Das machte ihn wütend. Er sagte, er wolle meine dummen Spiele nicht und dass er seine Sachen selbst bekomme. Dann sagte er mir, ich solle nicht länger in seinem Zimmer bleiben. Ich wurde wütend und sagte, ist gut, und ging raus. Tommy kam aus seinem Zimmer und wir gingen beide den Flur entlang. Das Haus hatte eine große Glasschiebetür, die in den Garten führte. Tommy öffnete die Tür und sagte mir, ich solle gehen. In dem Moment dachte ich, was macht er da? Ich ging raus, wie er es gesagt hatte, und er knallte die Tür vor meiner Nase zu und schloss sie ab. Dann zog er die Jalousie vor das Fenster, damit ich nicht mehr reinschauen konnte. Ich stand also kurz nach Mitternacht draußen vor Tommys Haus. Tommy und ich hatten uns schon früher gestritten, wir waren ja beste Freunde, aber es war nie so weit gekommen. Wir waren wie Brüder und ich hätte nie gedacht, dass er mich einfach so aus seinem Haus werfen würde. Ich blieb stehen und hoffte, dass Tommy sich beruhigen, zur Vernunft kommen und mich wieder reinlassen würde. Was hätte ich tun sollen? Ich war 10 Jahre alt, hatte kein Handy und war eine Meile von meinem Elternhaus entfernt, wo meine Eltern wahrscheinlich schon schliefen. Ich blieb einfach dort stehen, ohne zu wissen, was ich tun sollte. Nach etwa 10 Minuten war noch immer kein Zeichen von Tommy zu sehen. Ich klopfte ein paar Mal an die Glastür, aber es kam keine Antwort. Bald wurde klar, dass Tommy mich nicht mehr reinlassen würde. Nachdem ich etwa 20 Minuten draußen vor Tommys Haus gestanden hatte, beschloss ich, zu Fuß nach Hause zu gehen. Ich ging die Straße entlang, in der Tommy wohnte, den Gehweg entlang bis zu meinem Haus. Es war ziemlich unheimlich, so spät ganz allein unterwegs zu sein, besonders als 10-jähriges Kind. Nach etwa 30 Minuten kam ich bei meinen Eltern an. Ich klopfte an die Haustür, aber sie antworteten zunächst nicht. Ich dachte, sie schliefen, also klopfte ich so laut ich konnte weiter. Schließlich, nach etwa 10 Minuten, öffnete mein Vater die Tür. Er war sehr verwirrt, mich zu sehen, ließ mich aber rein. Als ich reinkam, war auch meine Mutter wach. Ich erzählte ihnen, was passiert war, und ging dann ins Bett. Am nächsten Morgen suchten meine Eltern und ich gründlich nach all den Dingen, die ich verloren hatte. Ich fand nur eine von den Sachen, von denen ich sicher war, dass sie weg waren. Bis heute bin ich mir zu 100 sicher, dass Tommy mir die Spiele gestohlen hat. Nach der Suche riefen meine Eltern Tommys Eltern an. Sie waren freundlich, entschuldigten sich dafür, dass ich aus dem Haus geworfen worden war und sagten, sie würden mit ihm reden. Aber später an diesem Tag riefen sie erneut an und sagten, Tommy habe ihnen versichert, dass er nichts gestohlen habe, und sie glaubten ihm. Wenn er ihnen sein Wort gab, dann galt das für mich gar nichts. Tommys Vater sagte meinem Vater, dass er mir gerne ein neues Spiel kaufen würde, das dem Verlorenen entspricht. Aber das war für mich nicht das Wichtige. Ich wusste, dass ich es nicht einfach verloren hatte, und ich wollte, dass Tommy zugibt, dass er es mir gestohlen hatte, aber das tat er nie. Nach der Nacht, in der Tommy mich rausgeworfen hatte, verbrachte ich nie wieder Zeit mit ihm. Ich sah ihn oft in der Schule, aber er ignorierte mich immer, und ich ignorierte ihn auch. Danach gingen wir auf verschiedene weiterführende Schulen und später auch auf unterschiedliche Oberstufen. Ich bin immer noch wütend auf ihn, weil er meine Sachen gestohlen hat und mich mitten in der Nacht aus seinem Haus geworfen hat. Ich bin in einer kleinen Stadt in Pennsylvania aufgewachsen, in der eigentlich nie etwas passierte. Als Kind verbrachte ich die meiste Zeit mit meinem besten Freund Tyler. Wir hatten ein paar billige Walkie-Talkies, die wir wie einen Schatz behandelten und überall mitnahmen, sogar wenn wir es nicht sollten. Es war etwas Aufregendes daran, uns durch das Rauschen zu hören, selbst wenn wir nur ein paar Straßen voneinander entfernt waren. Jede Nacht, sogar nach Einbruch der Dunkelheit, saßen wir in unseren Zimmern und redeten, als wären wir nebeneinander. Es wurde zu unserem Ritual. Codes, Witze, Geschichten über seltsame Schatten draußen. Unsere Eltern dachten, es sei harmloser Spaß, aber für uns war es ernst. Unsere private Welt, nur zwei Kinder, die im Schweigen das Rauschen durchbrachen. Dann änderte sich eines Sommerabends alles. Ich erinnere mich noch an das letzte Gespräch, das wir über die Walkie-Talkies führten. Tyler sagte etwas Merkwürdiges, etwas, das ich damals nicht verstand. Er flüsterte, "Antwort nicht, wenn ich dich morgen wieder anrufe. Tu es einfach nicht." Seine Stimme klang flach. Ich lachte und dachte, es sei nur ein Spiel. Am nächsten Morgen war Tyler verschwunden. Sein Körper wurde zwei Tage später in der Nähe des Flusses gefunden und niemand konnte erklären, was passiert war. Die Polizei sagte, es sei ein Unfall gewesen, wahrscheinlich ausgerutscht, gefallen und mit dem Kopf gegen etwas gestoßen. Aber das ergab keinen Sinn. Er war vorsichtig, besonders in der Nähe von Wasser, und ich kannte Tyler besser als jeder andere. Nach der Beerdigung konnte ich das Walkie-Talkie nicht mehr anfassen. Ich legte es in eine Kiste in meinem Schrank, eingewickelt in ein altes T-Shirt. Manche Nächte schaute ich durch die angelehnte Tür darauf, hoffte, dass es flackerte und lebendig wurde, aber es tat es nie, nicht einmal ein einziges Mal. Die Jahre vergingen. Ich zog weg, ging aufs College, versuchte weiterzumachen. Mein Leben formte sich neu. Neue Freunde, neue Stadt, ein normaler Job. Aber manchmal dachte ich an Tyler, an seine letzten Worte und spürte eine Enge in der Brust, als hätte ich etwas Wichtiges verloren, etwas, das er wollte, das ich verstehe. Letzte Woche fand ich diese Kiste, während ich den Dachboden meiner Eltern aufräumte. Das T-Shirt lag noch da, steif und ausgeblichen, und darunter, vergraben im Staub, war das Walkie-Talkie. Aus Gründen, die ich noch nicht erklären kann, nahm ich es heraus und schaltete es ein. Die Batteriestandsanzeige blinkte eine Sekunde rot und wurde dann grün. Ich erstarrte und starrte es an. Das Gerät hatte jahrzehntelang nicht funktioniert. Der Lautsprecher zischte leise, nur Rauschen. Aber nach etwa 10 Sekunden kam etwas anderes. Eine Stimme, ein Flüstern. Mein Name, und es war Tylers Stimme. Ich ließ das Walkie-Talkie fallen, als hätte ich mich verbrannt. Mein Herz schlug heftig in meiner Brust. Der Dachboden wurde wieder still, abgesehen vom leisen Summen der alten Deckenlampe. Ich blieb eine Weile dort stehen und starrte auf das Gerät auf dem Boden, hoffte auf eine rationale Erklärung. Aber das Einzige, was ich denken konnte, war, dass Tyler gerade meinen Namen gesagt hatte. Ich hob es langsam auf, hielt es, als könnte es explodieren. "Tyler", flüsterte ich ins Mikrofon mit zitternder Stimme. Das Rauschen antwortete, und dann wieder mein Name, aber leiser, als wäre er weiter weg oder wollte nicht, dass jemand anderes zuhört. Ich drückte den Sprechtaste und fragte: »Wo bist du?« Keine Antwort, nur das Knacken und Zischen des Rauschens. Dann ein leises Klicken und eine andere Stimme, tief, langgezogen, fast verzerrt, wiederholte: »Wo bist du?« Aber es war nicht Tyler, es klang falsch. Ich schaltete es sofort aus und ging zurück, als könnte etwas aus ihm herauskommen. Ich versuchte mich zu überzeugen, dass es Störungen waren. Vielleicht ein Scherz, vielleicht hatte jemand eine alte Frequenz gefunden, aber diese Stimme passte nicht. Sie kannte meinen Namen und wie sie ihn sagte, als hätte sie gewartet. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich ließ das Walkie-Talkie eingeschaltet auf meinem Schreibtisch liegen, ohne Batterie, aber ich konnte mich nicht entspannen. Ich dachte immer wieder an Tylers letzte Worte: »Antworte nicht, wenn ich dich morgen wieder anrufe.« Damals dachte ich, es sei seltsam, aber jetzt war ich mir nicht mehr sicher. Am nächsten Tag fuhr ich in den Wald hinter der Nachbarschaft, in der wir früher spielten. Irgendetwas an dieser Nachricht ließ mich fühlen, dass ich zurückgehen musste. Es war dumm, ich weiß, aber ich spürte einen Zug, wie einen Faden, dem ich folgen musste, etwas Unvollendetes. Ich parkte und ging zu der Lichtung, auf der Tyler und ich früher Burgen gebaut hatten. Der Ort sah fast genauso aus wie in meiner Erinnerung, unberührt, unheimlich still. Ich zog das Walkie-Talkie wieder heraus, diesmal ohne die Sprechtaste zu drücken, es schaltete sich von selbst ein. Rauschen und dann seine Stimme wieder. »Warum bist du gekommen?« Klar, ohne Verzerrung oder Imitation. Nur Tyler, dieselbe Stimme wie vor 20 Jahren. Ich sah mich um, erwartete ihn hinter einem Baum hocken und lächeln zu sehen, aber da war niemand. Ich antwortete leise: »Ich musste wissen, ob du es bist.« Stille. Dann: »Hier ist es nicht sicher.« Die Stimme zitterte. Sie schien vor etwas Angst zu haben. »Sie haben mich reden hören. Jetzt hören sie auch dich.« Die Leitung wurde unterbrochen. Ich erstarrte auf der Lichtung, hielt das Walkie-Talkie fest in der Hand. Seine Stimme war verschwunden, aber diese Worte hallten in meinem Kopf nach. »Sie hören dich auch. Wer waren sie?« Ich drehte mich langsam um und sah die Bäume ab. Jedes Knacken eines Astes ließ mich erschaudern. Der Wald fühlte sich seltsam an, als würde er mich beobachten. Ich begann, den Weg zurückzugehen, doch das Walkie-Talkie knackte wieder. Diesmal war es nicht Tyler, es war etwas anderes, tief, flüsternd und fragmentiert, unverständlich. Dann ein Lachen, nicht laut oder menschlich, es klang wie Wind, der zwischen Zähnen hindurchfuhr. Es dauerte nur eine Sekunde, aber es lähmte meine Knie. Ich hätte das Walkie-Talkie wegwerfen sollen, aber stattdessen flüsterte ich: »Wer bist du?« Rauschen, dann ein zu klares Wort: »Folge mir.« Ich wollte nicht, ich hätte umdrehen und gehen sollen, aber meine Füße bewegten sich, bevor ich sie stoppen konnte, und führten mich tiefer in den Wald. Schließlich fand ich mich nahe dem alten Bach wieder, an dem Tyler und ich früher Steine geworfen hatten. Alles sah vertraut, aber verblasst aus, eher eine Erinnerung an einen Ort als der Ort selbst. Dort sah ich etwas auf dem Boden nahe dem Rand. Ein zweites Walkie-Talkie, alt und rissig, identisch mit meinem, aber ohne Staub. Es summte leise und dann wieder Tylers Stimme, diesmal leiser. »Ich bin nie weggegangen.« Das Rauschen wurde lauter. »Sie halten uns dort, wo das Signal verschwindet.« Ich sah mich mit klopfendem Herzen um, sah nur Wald, Bäume und das Gefühl, dass etwas mich gerade außerhalb meines Blickfelds beobachtete. Ich trat zurück und die Luft wurde dichter, die Bäume dunkler als noch vor Minuten. Ich drehte mich um zu gehen, doch das Walkie-Talkie kreischte so laut, dass ich es fallen ließ, und über dem Geräusch hörte ich Schritte, langsam, gezielt, die Blätter raschelnd, nicht meine. Ich blickte nicht zurück, rannte zum Auto, kaum wissend, wie ich dorthin gekommen war. Ich zitterte, bis ich die Türen abschloss. Das Walkie-Talkie summte schwach in meiner Jackentasche, als wollte es sich nicht ausschalten. Ich fuhr nach Hause mit diesem Geräusch neben mir, zu ängstlich, um es nochmal anzufassen. In jener Nacht warf ich es hinter meinem Apartment in den Müll und sah nie zurück. Aber ich habe seitdem nicht geschlafen, denn jetzt höre ich jede Nacht um 2.12 Uhr ein leises Summen außerhalb meines Fensters. Und einmal, nur einmal, schwöre ich, habe ich ein Flüstern mit meinem Namen gehört. genau aus der Dunkelheit draußen. Ich bin nicht der Typ, der leicht Angst bekommt. Ich habe Nächte allein im Wald verbracht, mich in verlassene Gebäude geschlichen und sogar in einer alten Scheune geschlafen. Die knarrte, als wäre sie lebendig. Aber was in jener Nacht auf dem Friedhof passiert ist, beschäftigt mich bis heute. Es ist nichts, worüber ich gern oft spreche. Alles begann mit einer Herausforderung, so einem nächtlichen Mutprobe, irgendwo zwischen Ernst und Scherz, die zunächst lustig erscheinen, bis man sie wirklich macht. Mein bester Freund Kyle und ich hingen in seinem Auto nahe am Ortsrand herum, geparkt vor den Toren des Ashbrook-Friedhofs. Wir hatten gerade Fastfood gekauft und diskutierten darüber, wer von uns beiden den ganzen Abend durchhalten würde. Kyle meinte, er würde keine Stunde schaffen, halb lachend, während er mir eine Taschenlampe in den Schoß warf. So war er immer, drängte mich, tat alles wie ein Spiel aussehen, bis es das nicht mehr war. Der Friedhof war nicht sehr groß, vielleicht 2 Morgen, umgeben von einem rostigen Eisenzaun und gesäumt von schrägen Eichen, die den Himmel zerkratzten. Die meisten Grabsteine stammten aus dem frühen 20. Jahrhundert, ihre Namen und Daten vom Zahn der Zeit verwittert. So ein Ort, den die Leute vergessen, obwohl er nur wenige Minuten von den Vororten entfernt liegt. Ich ging gegen 23.45 Uhr hinein mit einer Decke, einem alten Thermobecher Kaffee und Kyles Taschenlampe. Wir hatten ausgemacht, dass er mich bei Sonnenaufgang abholt, gegen 6 Uhr, kurz vor seiner Schicht an der Tankstelle. Er nickte mir zu, als sei es nichts, aber ich bemerkte, wie sein Blick einen Moment zu lang am Tor hängen blieb, bevor er wegfuhr. In der ersten Stunde passierte nicht viel, nur das übliche Knacken und Flüstern und das entfernte Rauschen des Verkehrs. Ich fand einen relativ ebenen Platz zwischen 2 moosbedeckten Gräbern und machte es mir dort bequem. Es herrschte eine seltsame Ruhe, als wäre die Luft schwerer als normal. Gegen 1.30 Uhr glaubte ich, Schritte hinter mir zu hören. Ich richtete die Taschenlampe auf die Bäume, doch da war nichts. Nur die Stille, die sich in alle Richtungen ausbreitete. Dann hörte ich ein Flüstern, nicht laut, aber nah, viel zu nah. Zuerst dachte ich, es wäre der Wind, der zwischen den Grabsteinen strich, aber der Rhythmus war falsch, zu absichtlich, als würde jemand leise direkt hinter meinem Ohr sprechen. Ich drehte mich wieder um, das Herz raste, doch der Weg war leer. Ich rief leise nach Kyle, in der Hoffnung, er sei zurückgekommen, um mich zu erschrecken. Aber nur die stille Luft antwortete. Und dann, kaum hörbar, hörte ich es erneut. Meinen Namen. Nicht geschrien, nicht gehechelt, nur geflüstert, direkt am Halsansatz, wie ein Hauch. Ich erstarrte, wagte mich nicht zu bewegen. Minutenlang blieb ich regungslos, die dunklen Reihen der Grabsteine musterend. Mein Atem wurde flach und der Lichtstrahl der Taschenlampe zitterte leicht in meiner Hand. Ich sagte mir, es müsse Kyle sein, wahrscheinlich irgendwo versteckt und wollte mich erschrecken. Aber das Flüstern klang zu nah, zu absichtlich. Ich checkte mein Handy. 1.47 Uhr, ein Balkenempfang. Schnell schickte ich Kyle eine Nachricht, doch es kam keine Antwort. Die Luft hatte sich verändert. Es war nicht kälter, aber ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass das Flüstern nicht von hinter mir kam, sondern von unten, aus der Erde. Der Gedanke jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich rückte von meinem Sitzplatz zurück und suchte mir eine andere Stelle, ein paar Reihen weiter, versuchte über mich selbst zu lachen, weil ich paranoid war. Doch sogar meine eigene Stimme klang fehl am Platz in dieser Stille, als würde ich etwas unterbrechen. Gegen 2.15 Uhr hörte ich es wieder. Flüstern, dieses Mal klarer, näher. Und diesmal war es nicht nur eine Stimme, sondern 2. Die zweite klang tiefer, verzerrt, als käme sie unter Wasser herauf. Und wieder hörte ich meinen vollen Namen. Ich leuchtete mit der Taschenlampe über die Gräber, mit trockenem Mund und pochendem Herz. Ich rief Kyle, aber niemand antwortete. Dann sah ich etwas sich bewegen. Ein schnelles Schleifen, als würde sich jemand hinter einem Grabstein verstecken. Ich richtete das Licht dorthin, ging vorsichtig über rissige Steine und nasses Gras. Als ich ankam, war niemand da, nur Fußspuren. Der Boden war vom Regen weich und es gab klare Abdrücke, ein paar Schritte, die zum Grabstein führten, nicht davon weg. Sie sahen nach Kyles Stiefeln aus, waren aber eingesunken, als stünde er schon lange dort. Ich nahm mein Handy und wählte seine Nummer. Diesmal klingelte es einmal, dann ging es direkt zur Mailbox. Da sah ich die Kratzer auf der Rückseite des Grabsteins, 4 senkrechte Linien, als hätte jemand von innen gekratzt. Sie waren frisch, viel zu frisch für so einen alten Stein. Und sie waren in meiner Höhe, was keinen Sinn ergab, weil Kyle größer war als ich. Ein Teil von mir wollte in diesem Moment gehen, aber etwas hielt mich zurück. Ich sah mich langsam um, scannte jeden Grabstein, jeden Fleck Erde. Niemand sonst war da. Nur Bäume, Gräber und Schatten. Dann sah ich ein Licht, ein schwaches Aufblitzen nahe dem entlegensten Rand des Friedhofs. Ich ging langsam darauf zu, als nähere ich mich einem schlafenden Tier. Als ich ankam, fand ich kein Handy. Nur Kyles Schlüsselbund, den er immer bei sich trug, lag im Gras, noch mit seinen Hausschlüsseln. Ich hob ihn auf. Er war kalt, zu kalt. Die Gräber um mich herum waren neuer, einige mit aktuellen Daten. Und dann sah ich ein namenloses, nur mit einem Datum versehenes Grab. Heute. Die Flüstertöne kehrten zurück, diesmal lauter, klarer. Und ich schwöre, eine der Stimmen war meine, die immer wieder sagte, »Du hast es versprochen.« Ich griff nach der Taschenlampe und drehte mich um, doch der Strahl flackerte, als ginge die Batterie zur Neige. Die Flüstertöne hörten nicht auf. Sie kamen näher. Ich rannte. Ich dachte nicht mal an die Ausrüstung, die ich mitgebracht hatte. Ich stürmte zwischen die Bäume, stolperte einmal über eine freiliegende Wurzel. Ich drehte mich nicht um. Nicht einmal, als ich spürte, wie etwas an meinem Ärmel strich. Als ich schließlich das Tor erreichte, stand es offen. Nur einen Spalt. Aber ich erinnerte mich, es beim Hineingehen geschlossen zu haben. Ich schob es auf und rannte weiter bis zur Straße. Kyles Auto war nicht da. Die Straße war leer. Am nächsten Tag bekam ich eine Nachricht von Kyle oder von jemandem, der sein Handy benutzte. Darin stand, »Du bist die ganze Nacht geblieben. Wir sind stolz auf dich.« Ich rief danach unaufhörlich an, aber er ging nie ran. Ich fuhr zu seinem Haus und seine Mutter sagte, er sei wegen der Arbeit aus der Stadt weggegangen. Ich weiß nicht, wer die Nachricht geschickt hat oder was ich in jener Nacht gehört habe. Kyle hat meine Anrufe immer noch nicht beantwortet. Manchmal, besonders wenn es spät ist und ich halb schläfrig, höre ich immer noch sein Flüstern direkt vor meinem Fenster. Einen Monat später zog ich aus der Stadt weg. Ich erzähle den Leuten nicht wirklich, warum. Aber ich habe seitdem keinen Fuß mehr auf einen Friedhof gesetzt. Und ich ignoriere niemals ein Flüstern, besonders wenn ich glaube, allein zu sein. Das alles geschah Mitte der 90er Jahre, als ich ungefähr 17 war. Ich lebte in einer mittelgroßen Stadt am Rande einer größeren Stadt, so eine Art Mischung aus Vororten und Land. Weit genug weg vom Zentrum, sodass nie wirklich etwas Spannendes passierte. Ich hatte eine ziemlich normale Kindheit und hing schon seit der Grundschule eng mit der gleichen Gruppe zusammen. Mein engster Freund damals war ein Junge namens Caleb. Er war der stille und schlaue Typ, im Grunde mein Zwilling in Sachen Persönlichkeit. Wir waren die Jungs, die immer irgendeine Konsole am Start hatten und am Wochenende kaum Tageslicht sahen. Alles war ruhig, bis zum zweiten Jahr der Highschool. Da fing Caleb an, sich zu verändern. Anfangs war es subtil. Er erwähnte, dass er nicht mehr als Verlierer oder Streber abgestempelt werden wollte. Ich lachte und dachte, das sei nur eine Phase. Damals standen wir noch auf die gleichen Sachen. Aber dann fing er an, sich abzuwenden. Im zweiten Jahr hing er mit ein paar Jungs ab, die ich kaum kannte, wie Nate und Marcus, die immer hinter der Cafeteria rumhingen, rauchten und versuchten, cool zu wirken. Eines Tages sah ich ihn mit ihnen eine Zigarette rauchen, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Manchmal saß er noch mit mir beim Mittagessen oder wir redeten im Unterricht, aber er sprach ständig von seiner neuen Gang. Ich spürte, wie der Abstand zwischen uns wuchs, wusste aber nicht, wie ich das ansprechen sollte, ohne zu aufdringlich zu wirken. An einem Freitagabend schrieb mir Caleb, »Es gibt eine Party.« Ich war nie auf einer richtigen Highschool-Party gewesen. Ich hatte genug Filme gesehen, um zu wissen, was auf solchen Partys passiert. Aber ich fühlte mich nie so, als würde ich dazugehören. Caleb sagte, es sei bei Marcus zu Hause, nichts Großes, total entspannt. Als wir ankamen, war das Haus voller Leute. Die Musik dröhnte aus billigen Lautsprechern, die Leute lachten viel zu laut und der Rauch hing wie eine Wolke drin. Wir redeten über Zigaretten, Marihuana, alles. Caleb verschwand im Chaos, sobald wir reingingen. Aber ich blieb an der Wand, versuchte ruhig zu wirken, war innerlich aber panisch. Wahrscheinlich sah ich aus wie der verlorene Cousin von jemandem. Anfangs hasste ich es. Ich kannte kein Gesicht, hatte nie Alkohol probiert und der Lärm gab mir Kopfschmerzen. Später kam Caleb plötzlich mit zwei Bier und gab mir eins mit einem Grinsen, als wäre das der Schlüssel zum Erwachsensein. »Komm schon, Mann, entspann dich mal«, sagte er. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte standgehalten, aber nein. Ich öffnete die Dose und nahm einen winzigen Schluck. Es war furchtbar, schmeckte nach nassem Karton und Reue. Aber alle anderen machten es und ich wollte nicht noch mehr auffallen. Ehrlich gesagt, nach einer Weile begann ich mich zu entspannen. Ich trank nicht viel, aber die Stimmung wurde besser, als die Leute ruhiger wurden. Es gab Witze, harmlose Flirts in der Küche und für einen Moment fühlte ich mich vielleicht doch nicht so fehl am Platz. Mitternacht kam, die Leute gingen nach Hause oder machten es sich auf den Sofas bequem zum Schlafen. Ich lief herum, bis ich Caleb wiederfand. Er saß auf dem Sofa neben Nate, der aussah, als müsste er gleich kotzen, wenn er nur zu stark blinzelte. »Willst du, dass ich dich heimfahre?«, fragte Caleb ruhig. »Nein, ich gehe keinen Schritt zu Fuß«, antwortete ich. »Pete fährt«, sagte Caleb und stand auf. Pete sah halb schlafend aus, murmelte Sachen, die kaum Sinn ergaben. »Er ist entspannt«, sagte Caleb und spielte es runter. »Ist nur eine kurze Fahrt.« »Ehrlich, ich wünschte, ich hätte damals Nein gesagt«, dachte ich. »Ich bin kein Draufgänger, aber ich wollte auch nicht vor diesen Jungs, die mich kaum kannten, als Feigling dastehen.« Also setzte ich mich hinten rein, schnallte mich an und versuchte mir einzureden, dass alles in 10 Minuten vorbei sein würde. Pete fuhr schwankend los, als müsste er sich stark konzentrieren, wohin er lenkt. Niemand sagte etwas. Caleb lachte über irgendwas, das Pete murmelte. Dann gab Pete Vollgas und das Auto sprang nach vorne. Wir waren nicht mal auf einer Hauptstraße, nur so eine Nachbarschaftsstraße mit parkenden Autos an beiden Seiten. Er fuhr viel zu schnell für so eine Straße. Ich konnte nicht sagen, ob er uns beeindrucken wollte oder ob sein Gehirn schon ausgeschaltet hatte. Das nächste, was ich mitbekam, war ein furchtbarer Klang von Metall auf Metall. Kein Zeitlupenmoment wie im Film, nur ein krankes Geräusch und ein heftiges Rucken nach vorne. Der Gurt hielt mich fest, aber Caleb trug keinen. Ich hörte, wie er gegen die Windschutzscheibe schlug, bevor ich verstand, was wir getroffen hatten. Dieses Geräusch, als würde ein Sandsack aus 3 Metern Höhe fallen, brannte sich in mein Gehirn ein. Alles erstarrte für einen Moment. Pete war der Erste, der das Schweigen brach. »Scheiße, scheiße, scheiße«, wiederholte er, als wäre sein Verstand eingefroren. Mit zitternden Händen löste ich den Gurt und sprang aus dem Auto. Caleb lag auf dem Asphalt vor der zertrümmerten Motorhaube mit verdrehten Gliedmaßen. Er bewegte sich nicht. Ich kniete mich neben ihn und sagte, »Alles wird gut, alles wird gut«, als würde das die Wahrheit machen. Er knurrte und das war für einen Moment ein kleines Wunder. Aber dann sah ich seinen Arm. Er war auf eine Weise verdreht, wie es kein menschlicher Arm sein sollte, als hätte jemand versucht, ihn nach hinten zu biegen. Jemand, der auf einer nahegelegenen Veranda war, rannte los, um Hilfe zu holen. Der Krankenwagen kam in weniger als 10 Minuten, aber für mich fühlte es sich an, als hätte ich dort ein Jahr gealtert. Pete setzte sich auf den Bordstein, die Augen weit offen, murmelte, »Oh Gott«, und schaute niemanden an. Er versuchte nicht mal zu fliehen. Es schien, als hätte er schon aufgegeben. Die Polizei kam bald und machte einen Alkoholtest. Es überrascht nicht, dass er durchfiel. Ich erinnere mich nicht an seine Nummer, nur daran, dass das Gesicht des Beamten sehr schnell ernst wurde. Im Krankenhaus kamen Calebs Eltern, und ich schwöre, ich habe nie 2 Menschen so verzweifelt und wütend zugleich gesehen. Ich saß im Wartezimmer, klammerte mich an meine Jacke und fühlte mich, als würde ich gleich erbrechen. Endlich durfte ich ihn sehen. Er war bewusstlos von den Schmerzmitteln, der linke Arm wie eine Mumie eingewickelt und auf einem Kissen abgestützt. Die Fraktur war schwer. An 3 Stellen, dazu Nervenschäden, was laut Arzt bedeutete, dass er nie die volle Funktion wiedererlangen würde. Das tat sehr weh. Caleb war immer gut im Zeichnen gewesen. Kritzeleien, Comics, was auch immer. Und er war Linkshänder. Danach änderte sich alles. Wir hörten auf, uns zu treffen. Ich versuchte ein paar Mal mit ihm im Flur oder nach dem Unterricht zu reden, aber er ging einfach vorbei und starrte geradeaus, als gäbe es mich nicht. Nie bekam ich eine klare Antwort. Vielleicht dachte er, ich hätte den Unfall verhindern sollen. Vielleicht dachte ich das auch. Es spielt keine Rolle mehr. Wir hörten einfach auf, Freunde zu sein. Ich hatte jahrelang nicht an Lia gedacht. Wir waren unzertrennlich in der Highschool. Beste Freundinnen seit der 2. Klasse. Nach unserem Abschluss zog sie in einen anderen Bundesstaat und unser Kontakt verblasste allmählich. Ich dachte, das Leben hätte uns einfach auf verschiedene Wege geführt, wie es oft passiert. Vor ein paar Nächten half ich meinem Cousin bei einem Projekt über vermisste Personen. Er studiert Kriminologie und hatte Zugriff auf eine alte Datenbank der Strafverfolgungsbehörden, die nicht öffentlich ist, sondern nur für seinen Professor zugänglich. Wir suchten aus Spaß zufällig Namen, um uns ein bisschen zu gruseln. Aus einer Laune heraus gab ich Lias Namen ein, ohne etwas zu erwarten. Doch da war sie. Ihr voller Name, ein Foto und eine Fallnummer. Es stand, dass sie vor 4 Jahren verschwunden sei und nie gefunden wurde. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, noch bevor ich überhaupt klickte, um mehr zu sehen. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort war nicht die Stadt, in die sie nach der Schule gezogen war, sondern ein ländlicher Bezirk, von dem ich nicht einmal wusste, dass er existierte. Es gab keine Erklärung, nur eine Notiz. Letzter Aufenthaltsort in der Nähe der Whispering Pines Road. Ich starrte wie gelähmt auf den Bildschirm, während mein Cousin schweigend neben mir saß. Ich erzählte niemandem davon, noch nicht. Ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber etwas fühlte sich nicht richtig an. Lia hätte nie einfach so verschwunden, ohne mir Bescheid zu sagen. Selbst nachdem wir uns auseinandergelebt hatten, schickte sie mir an meinem Geburtstag immer eine Nachricht. In jener Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich lud die Seite immer wieder neu, in der Hoffnung, es sei ein Verwaltungsfehler. Ich durchsuchte lokale Foren, alte Reddit-Threads und Nachrichten aus dem betreffenden Jahr. Es gab kaum Informationen, nur ihr Foto, das Wort vermisst und eine kurze Notiz über ein verlassenes Auto. Ich erinnerte mich daran, wie ängstlich Lia immer war, wenn sie allein nach Hause ging. Sie hasste die Dunkelheit und trug immer Pfefferspray bei sich. Die Vorstellung, dass sie einfach so verschwunden sein könnte, ergab keinen Sinn. Sie war vorsichtig, fast paranoid, nach dem, was ihr im vorletzten Schuljahr passiert war. Ich wusste nicht, ob ich ihre Mutter kontaktieren sollte. Wir hatten seit dem Abschlussball nicht mehr gesprochen und ich wollte keinen Schmerz wieder aufreißen, den sie vielleicht begraben wollte. Aber das nagende Gefühl in meiner Brust konnte ich nicht ignorieren. Lia war nicht der Typ, der einfach so verschwindet. Was mich wirklich erschütterte, war die Nummer am Ende des Eintrags. Es war ihr Handy, dasselbe, das sie in der Highschool benutzt hatte. Diese Nummer war jahrelang tot gewesen oder so, dachte ich. Ich starrte sie an, bis die Neugier die Zweifel überwog. Eine Stunde zögerte ich, bevor ich die alte Lia-Nummer wählte. Meine Hände zitterten, während das Telefon klingelte, das Echo hallte im stillen Raum. Der Anruf ging einmal, zweimal durch, dann direkt zur Mailbox. Ich hinterließ eine zitternde Nachricht, dass ich ihren Namen gefunden hätte und besorgt sei. Am nächsten Tag versuchte ich es erneut, hoffte auf eine Antwort. Stattdessen erhielt ich eine kurze, merkwürdige Nachricht von der vermeintlich toten Nummer. »Warum suchst du?« Mein Herz raste, während eine kalte Welle mich überrollte. Ich fühlte, wie die Vergangenheit mich rief, mich zu etwas zog, wofür ich nicht bereit war. Ich antwortete und versuchte, lässig zu klingen, doch die Unruhe nagte an mir. »Lia, bist du das? Was ist passiert?« Keine sofortige Antwort, nur dieses anhaltende Schweigen, schwerer als alles andere. Stundenlang starrte ich auf den Bildschirm, jeder Moment dehnte sich schmerzhaft aus. In jener Nacht träumte ich von Lia, die allein auf einem dunklen, gewundenen Weg stand. Die Bäume flüsterten um sie herum, Schatten bewegten sich gerade außerhalb des Lichts. Sie blickte über die Schulter, ihre Augen weit vor Angst, doch sie sprach kein Wort. Ich wachte keuchend auf, schweißgebadet, das Bild brannte sich in meinen Geist. Tage vergingen und die Nachrichten setzten sich fort kryptisch, bruchstückhaft und unheimlich. Sie warnten mich, aufzuhören zu suchen, sie loszulassen, aber ich konnte nicht. Die Puzzleteile passten nicht zusammen. Ich begann zu fragen, rief alte Freunde und Bekannte an, die etwas wissen könnten. Niemand hatte Lia seit Jahren gesehen. Ein Freund erzählte, er habe einen verdächtigen Mann in der Nähe von Lias ehemaliger Wohnung gesehen, kurz bevor sie verschwand. Ein anderer erwähnte ein Auto, das Lia manchmal nach Hause folgte, aber niemand wusste, wem es gehörte. Jede Geschichte vertiefte das Rätsel und meine Angst wuchs mit meiner Entschlossenheit. Dann tauchte der Polizeibericht auf. Ich fand heraus, dass vor 2 Jahren jemand wegen Belästigung von Lia festgenommen worden war. Der Mann wurde mangels Beweisen freigelassen, aber sein Name stimmte mit keinem der Warnungen überein, die ich erhalten hatte. Das bedeutete, es gab jemand anderen, jemanden, der immer noch draußen war. Mir wurde klar, dass ich einem Geist nachjagte, aber einem, der vielleicht noch lebte. Jede Nachricht von dieser alten Nummer war eine Warnung, aber ich konnte nicht aufhören. Lias Verschwinden war ein Teil von mir geworden. Je tiefer ich grub, desto dunkler schien die Wahrheit. Je mehr ich wühlte, desto mehr fühlte ich Augen auf mir, die jede Bewegung beobachteten. Ich begann, seltsame Anrufe zu erhalten, nur schweres Atmen am anderen Ende, dann Stille. Mein Telefon vibrierte mit unbekannten Nummern und jede Nachricht war eine Warnung, aufzuhören. Doch aufhören war keine Option mehr. Eines Nachts folgte ich einer Spur zu einem heruntergekommenen Motel, in dem Lia angeblich vor ihrem Verschwinden übernachtet hatte. Der Ort roch nach Staub und alten Zigaretten, so einem, in das Leute kommen und gehen, ohne bemerkt zu werden. Ich fragte den Empfang, ob jemand mit Lias Beschreibung dort gewesen sei, aber er zuckte nur mit den Schultern. Dann bemerkte ich ein verblasstes Foto hinter der Theke. Es war Lia, lächelnd, aber mit Augen, die besessen schienen. Jemand hatte es dort gelassen, eine stumme Erinnerung daran, dass ihre Geschichte nicht zu Ende war. Ich verließ das Motel mit einem mulmigen Gefühl, als wäre ich gerade in eine Falle getappt. Zu Hause erhielt ich einen Anruf von einem unbekannten Detektiv, der sagte, sie würden Lias Verschwinden heimlich untersuchen. Er warnte mich, vorsichtig zu sein, es gäbe Leute, die nicht wollten, dass der Fall wieder aufgerollt wird. Der Detektiv weigerte sich, Details preiszugeben, versprach aber, bald Kontakt aufzunehmen. Einige Tage später wurde in meine Wohnung eingebrochen. Nichts wurde gestohlen, aber meine persönlichen Dateien und Notizen über Lia lagen verstreut. Es war eine klare Botschaft. Wer auch immer mich beobachtete, wollte nicht, dass ich die Vergangenheit aufwühle. Gefangen zwischen Angst und verzweifeltem Wissensdurst, machte ich weiter. Schließlich bekam ich einen Termin mit Lias letztem bekannten Freund, einem stillen, gebrochenen Typen. Er erzählte von seltsamen Anrufen, die Lia vor ihrem Verschwinden erhalten hatte. Flüstern am Telefon, Drohungen, die als Witze getarnt waren. Er glaubte, jemand belästige sie, aber niemand hatte ihm geglaubt. Die Puzzleteile fügten sich endlich zusammen. Der Stalker war nicht irgendein Mann, der Jahre zuvor verhaftet wurde, sondern jemand, dem Lia nahe stand, jemand, dem sie vertraute. Die Polizei hatte die falsche Person festgenommen, und die wahre Gefahr war frei. Die Wahrheit ließ mich erstarren. Lias Verschwinden war kein zufälliges Unglück, sondern ein kalkuliertes Schweigen. Was wirklich mit Lia nach jener Nacht geschah, habe ich nie erfahren. Doch ich bekomme gelegentlich noch Nachrichten von dieser alten Nummer. Sie sagen nichts, erinnern nur daran, dass jemand immer noch zusieht. Ich halte das Telefon nahe bei mir und nehme keine Anrufe von Unbekannten an. Es ist, als sei ihre Geschichte nicht zu Ende, und vielleicht wird sie es nie sein. Es begann mit kleinen Dingen. Textnachrichten von einer unbekannten Nummer, die ankamen, obwohl sie niemanden erwartete. Zuerst dachten wir, es sei nur ein seltsamer Zufall oder ein Scherz, aber das Gefühl, beobachtet zu werden, verließ sie nie, und ich konnte sehen, wie es ihr das Vertrauen raubte. Meine beste Freundin Emma war immer vorsichtig gewesen, aber selbst sie begann, sich zu verlieren. Eines Nachts rief sie mich spät an, mit zitternder, leiser Stimme. Ich glaube, jemand folgt mir, flüsterte sie. Wir waren seit unserer Kindheit unzertrennlich, also ließ ich alles stehen und liegen und fuhr zu ihrer Wohnung. Als ich ankam, war die Spannung in der Luft dicht, als würde uns etwas niederdrücken. Die Fenster waren geschlossen, die Vorhänge zugezogen und sie überprüfte unaufhörlich die Schlösser. Ihre Hände zitterten. Emma war normalerweise ruhig in stressigen Situationen, aber diese Nacht war anders. Sie erschrak bei jedem Geräusch von draußen, als wäre sogar der Wind eine Bedrohung. Wir beschlossen, die Polizei einzuschalten, nachdem zum dritten Mal ein seltsamer Mann vor ihrem Arbeitsplatz herumlungerte. Die Beamten nahmen sie ernst und sagten, sie würden ermitteln. Eine Woche später wurde ein Mann festgenommen, der in der Nähe wohnte, jemand mit Vorstrafen. Die Erleichterung überkam uns wie eine Welle. Endlich schien der Albtraum zu enden. Aber es hörte nicht auf. Emma begann Dinge zu bemerken, die nicht zusammenpassten. Der verhaftete Mann war nicht derjenige, den sie gesehen hatte, der sie beobachtete. Und sie war sich sicher. Die Beschreibungen stimmten nicht überein. Und schlimmer noch, sie hatte das Gesicht des echten Stalkers mehrmals gesehen. Es war jemand, der ihr nahe genug war, um ihren Zeitplan und ihre Gewohnheiten zu kennen. Jemand, dem wir vertrauten. Eines Abends kam Emma völlig aufgelöst zu mir und sagte, sie habe eine Notiz unter ihrer Tür gefunden. Ohne Unterschrift, nur drei Worte. Ich bin noch hier. Die Schrift war zittrig, als hätte jemand versucht, seine Identität zu verbergen. Mir zog sich der Magen zusammen. Wer auch immer das tat, hatte keine Angst vor der Polizei und wusste, dass sie versuchten, sie zu schützen. Wir begannen, mit eingeschaltetem Licht zu schlafen und überprüften jede Tür und jedes Fenster doppelt. Ich blieb sogar einige Nächte bei ihr. Das Gefühl, ihr Beschützer sein zu müssen, begleitete mich. Die Paranoia wuchs und es war unmöglich, das Gefühl zu ignorieren, dass immer jemand am Rande unseres Blickfeldes lauerte. Manchmal glaubte ich, Schatten hinter den Vorhängen zu sehen. In anderen Nächten hörten wir leises Klopfen, ohne dass jemand vor der Tür stand. Es war subtil genug, um daran zu zweifeln, aber genau richtig, um uns zu beunruhigen. Emma trug von da an überall Pfefferspray bei sich und wir änderten täglich ihre Routine. Ich brachte sie zur Arbeit und wartete nach Feierabend auf dem Parkplatz. Einige Tage geschah nichts und wir dachten, der Stalker hätte vielleicht endlich aufgegeben, aber tief im Innern glaubten wir beide das nicht wirklich. Eines Abends ließ ich sie zurück und ich sah jemanden in der Nähe der Gasse auf der anderen Straßenseite stehen. Nur schwach vom flackernden Licht einer Straßenlaterne beleuchtet, bewegte sich die Gestalt nicht. Sie stand einfach nur da, als wäre sie aus der Dunkelheit gemeißelt. Als ich blinzelte, war sie verschwunden. Ich erzählte es Emma nicht sofort. Ich wollte sie nicht noch mehr verängstigen, aber ich sah diese Gestalt immer wieder an verschiedenen Orten. Immer aus der Ferne, nie sich bewegend oder näher kommend, als wollte sie uns wissen lassen, dass sie uns beide beobachtete. Nicht nur sie. An Emmas Gebäude hing eine defekte Überwachungskamera über der Hintertreppe. Wir hatten den Vermieter vor Wochen gebeten, sie zu reparieren, aber er tat es nicht. Also schlug Emma vor, dass wir eine Kamera mit Bewegungssensor in der Nähe ihres Notausgangs installieren. Wir versteckten sie unter einem Blumentopf auf dem Fensterbrett. Zwei Tage später sahen wir uns die Aufnahmen an. Stundenlang war nichts zu sehen bis 3.17 Uhr morgens. Ein Mann stieg langsam die Feuertreppe hinauf, vorsichtig, als hätte er es schon einmal getan. Er blieb neben ihrem Fenster stehen, berührte das Glas leicht und sah dann direkt in die Kamera. Wir konnten sein Gesicht nicht erkennen. Es war bedeckt, aber seine Bewegungen waren beunruhigend, fast gezielt. Die Kamera zeichnete nur ein paar Sekunden auf, bevor der Akku leer war. Das war der schlimmste Teil. Es war kein Fehler. Wir überprüften es, sie war entladen, als hätte jemand gewusst, wie man sie abschaltet. Danach brach Emma zusammen. Sie wollte nicht mehr allein schlafen oder in ihrer Wohnung bleiben. Wir packten eine Tasche und sie blieb eine Weile bei mir. Die Dinge schienen sicherer zu sein. Wir begannen wieder zu scherzen, als könnten die Dinge wieder normal werden. Aber eines Morgens war die Tür meines Hauses offen, obwohl ich sie immer abschloss. Es fehlte nichts. Nichts war bewegt, aber die Tür war offen. Emma schwor, sie habe sie nicht angerührt. Es war, als wäre jemand nur hineingekommen, um zu zeigen, dass er es konnte. In dieser Nacht blieb ich wach, während Emma schlief. Gegen 2.30 Uhr hörte ich ein leises Knarren im Flur. Ich drehte langsam den Kopf, mein Herz raste und ich sah die schwache Silhouette von jemandem, der sich in die Schatten neben der Hintertür zurückzog. Als ich aufsprang, war niemand da. Wir meldeten alles erneut und zeigten der Polizei sogar das Video. Schließlich begannen sie, es ernst zu nehmen und stellten vorübergehend eine Streife in der Nähe von Emmas Gebäude ab. Eine Woche später riefen sie uns an. Sie hatten jemanden festgenommen, der in der Nähe ihres Notausgangs herumlungerte. Sie sagten, er passe auf die allgemeine Beschreibung. Emma war aufgewühlt, aber erleichtert und wollte sehen, wer es war, um damit abschließen zu können. Auf der Polizeiwache zeigten sie uns den Mann. Ich erkannte ihn aus der Nachbarschaft, ein ruhiger Typ, der in einer nahegelegenen Autowerkstatt arbeitete. Er sah genauso verängstigt aus wie wir. Wir fragten, welche Beweise sie hatten. Sie sagten, er habe ein Fernglas und Fotos von Emma in seiner Tasche gehabt. Das tat weh. Emma sah ihn durch das Glas an und flüsterte, dass er es nicht war, dass er nicht der war, den sie gespürt hatte. Sie klang ängstlicher denn je. »Er ist es nicht«, sagte sie. »Nicht der, den ich gespürt habe.« Die Polizei nahm ihre Zweifel nicht ernst. Sie bestanden darauf, den Täter zu haben, und schlossen den Fall. Emma kehrte in ihre Wohnung zurück, obwohl sich etwas immer noch falsch anfühlte. Ich half ihr, die Schlösser zu wechseln und neue Batterien in alle Kameras zu setzen. 2 Wochen vergingen ohne Zwischenfälle. Keine Nachrichten, keine Sichtungen. Emma begann wieder zu lächeln. Ich wollte glauben, dass alles vorbei war, aber ich wachte jede Nacht um 3.17 Uhr auf. Völlig wach, ohne Geräusche, ohne Träume, nur mit diesem schweren Gefühl, dass jemand in der Nähe war. Eines Tages rief mich Emma an. Ihre Stimme zitterte. »Er ist zurück«, flüsterte sie. Sie war aufgewacht und hatte schlammige Fußspuren in ihrer Küche gefunden. Nur ein paar von der Hintertür bis zu ihrem Schlafzimmer. Die Tür war noch verschlossen, nichts war aufgebrochen, aber etwas war anders. Ich rannte zu ihr und wir sahen uns die Aufnahmen an. Alle Kameras hatten sich exakt um 3.16 Uhr abgeschaltet. Die Zeitmarke war eingefroren. Wir überprüften ältere Aufnahmen und das gleiche Muster wiederholte sich. Eine Minute vor 3.17 Uhr brachen alle Aufzeichnungen ab. Es war, als wüsste er genau, wann er sich bewegen musste. Emma und ich saßen lange schweigend da. Dann erinnerte ich mich an etwas, das ich ihr nicht erzählt hatte. In der Nacht, bevor sie diesen Mann festgenommen hatten, sah ich die Gestalt erneut diesmal vor meinem Gebäude, unbeweglich, beobachtend. Er war größer, schlanker, nicht derselbe Mann. Wir zogen wieder zusammen, diesmal außerhalb der Stadt. Wir sagten niemandem, wohin wir gingen. Wir schwiegen. Aber ich wache immer noch um 3.17 Uhr auf, nicht jede Nacht. Nur oft genug, um das Gefühl zu haben, dass jemand da draußen noch zusieht. Manchmal schwört Emma, sie höre Klopfen am Fenster, 3 langsame Schläge. Wir haben nie Fußspuren gefunden, nie etwas auf Video aufgenommen seitdem, nur Stille. Und dieses unheimliche Gefühl, dass jemand ein Versprechen hält, das er nie ausgesprochen hat. Wir haben den wahren Stalker nie wieder gesehen. Aber wer auch immer er war, er wurde nicht gefasst. Der Mann, den sie verhaftet hatten, beobachtete nur aus dem Schatten. Der Echte war längst drin. Und irgendwie glaube ich nicht, dass er je gegangen ist.